Deutschlandfunk. Auslese. We choose to go to the moon. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
In knapp zwei Wochen, am 20. Juli, wird es exakt 50 Jahre her sein, dass Menschen das erste Mal auf dem Mond gelandet sind. Am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit kletterte der NASA-Astronaut Neil Armstrong in seinem klobigen Raumanzug die Leiter der Mondlandefähre Eagle runter und hinterließ den allerersten Fußabdruck im Mondstaub. Weil alles live im Fernsehen übertragen wurde und ihm eine halbe Milliarde Menschen dabei zusahen, hat sich dieser historische Moment ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Aus Anlass des runden Jubiläums lassen viele Medienberichte auch hier im Deutschlandfunk das epochale Ereignis bald nochmal Revue passieren. Und wir vom DLF-Sachbuch-Trio bilden heute sozusagen schon mal die Vorhut. Denn wir wollen heute über neue und sehr lesenswerte Sachbücher sprechen, die das Thema 50 Jahre Mondlandung aufgreifen. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Studio sitzen die beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange. Hallo an Sie beide.
Hallo.
Wir haben alle eine Menge gelesen diesmal und insgesamt 6 Bücher im Köcher, die wir Ihnen vorstellen wollen. Darunter 2, über die wir gleich zu Beginn ausführlicher sprechen wollen. Nummer 1 heißt, das ist das hervorragend recherchierte Werk des US-Sachbuchautors James Donovan mit dem Titel Apollo 11, der Wettlauf zum Mond und der Erfolg einer fast unmöglichen Mission. Buch Nummer 2, das inspirierende Werk Sprung auf den Mond des britischen Psychologen Richard Wiseman, in dem er am Beispiel der Herausforderung der ersten Mondfahrt erklärt, wie wir alle Unerreichbares schaffen können. So viel zum Countdown. Schnallen Sie sich an, fliegen wir los, würde ich sagen. Auf geht's zum Mond. Michael Collins, der neben Neil Armstrong und Buzz Aldrin ja Teil der Crew von Apollo 11 war, der schreibt im Klappentext von James Donovans Buch mit dem Titel Apollo 11, es sei das beste Buch über das Apollo-Projekt, das er je gelesen habe. Michael Lange, erzählen Sie doch mal, was den Leser da so erwartet.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher Michael Collins gelesen hat, aber er war dabei, er wird schon wissen und ich kann ihm zustimmen, das ist wirklich ein großes Weltraum-Epos über ja, das wichtigste Ereignis des letzten Jahrhunderts. Und es klingt wirklich so, als wäre der Autor, obwohl das definitiv nicht war, live dabei gewesen, so gut hat er recherchiert. Das fängt an mit diesem Präsidenten, der sein Volk hinter sich vereinen will und mal eben bekannt gibt, in diesem Jahrzehnt auf den Mond zu fliegen, einen Menschen dorthin zu bringen und wieder zurückzuholen. Das ist extrem ambitioniert. Kennedy hatte, das wissen wir, keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Und die NASA, die dem zustimmte, hatte auch keine Ahnung. Dann wurde das Team erst zusammengestellt und das waren ganz normale Menschen, Ingenieure, die sich vorher darüber auch noch nicht viele Gedanken gemacht hatten. Die fingen quasi bei Null an, ja, aktiviert vielleicht durch den Sputnik-Schock einige Jahre zuvor, machten die sich so richtig an die Arbeit und sagten, ja, scheitern ist keine Option, wir legen richtig los. Das Risiko war erheblich, vieles konnte schief gehen und vieles ging auch schief. Also es ist nicht so, dass da jetzt alles ganz einfach geklappt hat. Das wird in diesem Buch wirklich in allen Einzelheiten erklärt. James Donovan hat nicht nur Archive gesichtet und das wird auch deutlich, er hat zahlreiche Interviews geführt. Die Zahl der Namen, die erinnert mich fast schon an Dostojewski. Man hätte wirklich noch eine Liste brauchen können, um die ganzen kleinen Stars im Kontrollraum wirklich auch auseinanderzuhalten. Das sind wirklich sehr viele und es sind wirklich nicht nur die Astronauten im Vordergrund, aber die Astronauten-Clique ist natürlich schon auch stark. Das sind richtige Draufgänger, ehemalige Testpiloten, die wollen ein Raumschiff fliegen, so wie sie sich das gewünscht haben. Die beschweren sich, wenn sie einfach nur, wie sie sagen, als Affe in den Weltraum geschossen werden. Das wollen die nicht. Die wollen ihre Risiken selbst eingehen. Ja, und sie setzen sich dann auch so Schritt für Schritt durch. Also es wird wirklich ein Abenteuer für wagemutige Helden. Man erfährt aber auch, diese ganzen wagemutigen Helden sind eigentlich Allerweltstypen. Das sind keine Übermenschen. Das sind einfach Leute, ja, die ihren Mut zusammennehmen und sagen, komm, machen wir es einfach. Und ja, das liest sich wirklich, ja, sehr spannend. Und wie ich eben schon sagte, manchmal glaubt man, der Autor James Donovan wäre live dabei gewesen.
Zum ersten Mal seit beinahe 24 Stunden konnten sie den Mond deutlich sehen. Er war nicht mehr nur eine ferne, flache, grau-weiße Scheibe von der Größe eines gestreckten Daumens, sondern ein vollkommen plastischer Himmelskörper, der das Fenster füllte und den Erdschein, viermal so hell wie der Mondschein, von ihrem Heimatplaneten hinter ihnen reflektierte. Dieses Licht verlieh dem Aussehen des Mondes einen kalten, bläulichen Farbstich und ließ seine Krater und Berge Schatten werfen. Der Mond wirkte zum Anfassen nahe, kalt und unheilvoll. Der Anblick ist die Reisekosten wert, sagte Armstrong.
Der Aufwand hat sich tatsächlich gelohnt und dieses Buch, den Aufwand zu machen, das zu lesen, das vollständig mit allen annähernd 500 Seiten zu lesen, das lohnt sich auch. Es ist wirklich ein Weltraum-Epos. Wer braucht dann noch Star Wars oder Star Trek? Also ich fand, es war sehr spannend, auch in seinen Einzelheiten. Manchmal, wie gesagt, sehr viele Details, aber das schreckt einen gar nicht ab. Da liest man sich ein und ich finde es sehr schön. Einzige Manko, etwas mehr und bessere Bilder hätten dem Buch vielleicht auch gut getan. Da habe ich dann in anderen Büchern später noch viel schönere Bilder gesehen. Aber da kommen wir ja noch zu.
Gehen wir ganz ähnlich, aber auch was Sie sonst sagen, Herr Lange, kann ich mich anschließen. Ich finde, der Autor James Donovan hat die bemerkenswerte Fähigkeit, wirklich packende Geschichten zu erzählen über die Menschen, die an diesem Abenteuer-Mission Mond beteiligt waren. Faszinierend zum Beispiel gleich im ersten Kapitel die Geschichte Werner von Brauns, dem Chefkonstrukteur der Saturn-V-Rakete. Von Braun hat ja für die Nazis in Peenemünde die V2 gebaut, bekam dann aber so 1945, kurz vor Kriegsende, doch Angst, dass ihm die SS vielleicht doch ans Leder will und er möglicherweise liquidiert werden sollte, damit er keine Geheimnisse verraten kann. Er schreibt dann ein paar illegale Papiere, also Fälschdokumente, um sich und zwei Dutzend seiner engsten Mitarbeiter im bayerischen Voralpenland in einem Skiort zu verstecken. Von dort schickt er dann im Mai 1945, die Amerikaner sind quasi schon vor der Tür, seinen Sohn runter, der denen ausrichtet, übrigens, mein Vater heißt Werner von Braun, der sitzt da oben im Berghotel, der hat die V2 entwickelt und würde gern mit dem Oberbefehlshaber Eisenhower verhandeln. Von Braun glaubte, dass er in den USA die besten Chancen haben würde, seinen Traum umsetzen zu können, nämlich Menschen in den Weltraum zu schicken. Das war seine Vision. Und die Amerikaner ihrerseits wussten, die Deutschen sind uns bei der Raketentechnik 20 Jahre voraus. Wir brauchen die einfach, egal wie die Vorgeschichte aussah. Ja, und es kommt dann, wie es kommen muss. Einige Monate später übersiedelt von Braun und 500 seiner Mitarbeiter in die USA mit zig Tonnen von V2-Bauteilen und technischen Dokumenten im Gepäck. Wenn man so will, war das die Ouvertüre zum Apollo-Programm. Das schildert Donovan sehr eindrücklich. Er schildert auch sehr eindrücklich die steile Lernkurve der Amerikaner auf ihrem Weg zum Mond. Die Beschreibung der einzelnen Missionen lesen sich wirklich so spannend wie ein Krimi. Also es ist erstaunlich, was er alles ausgegraben hat, weil irgendwas ging ja auch immer schief und irgendeiner musste dann schnell das Richtige machen. Ich finde, es sind die vielen menschelnden Geschichten, die dieses Buch außergewöhnlich machen und extrem fesselnd und empfehlenswert für Raumfahrtexperten, aber auch für Laien aller Couleur. Wie ging es Ihnen, Frau Röhrlich?
Ja, ich habe es in einem durchgelesen. Es war einfach das, was man im Englischen so schön einen Page-Turner nennt.
Über 500 Seiten, das ist eine Ansage.
Es ist einfach, es sind die Menschen, es sind die Probleme. Die Technik wird so beschrieben, dass man sie problemlos versteht. Also es geht nicht zu sehr ins Detail rein. Und man lebt richtig mit den Leuten dann mit. Und man erfährt halt Hintergründe. Beispielsweise, warum war Armstrong dann derjenige, der als erster raus konnte? Und da muss man dann wissen, dass Chris Kraft damals der Leiter des Ganzen jemand war, der sehr genau wusste, wie man Teams bildet, wie man Teams leitet, die richtigen Leute auswählt. Und Armstrong hatte nie gefragt. Während Buzz Aldrin sich dauernd bemüht hatte, der Erste zu sein, hatte er nie nachgefragt.
Aldrin wollte sich eigentlich in den Vordergrund spielen und hatte für sich schon beschlossen, dass er das sein müsste und auch das auch schon mal so artikuliert gehabt.
Ne? Genau. Und dann hat er gesagt, nein, Armstrong wird der Erste werden.
Und trotzdem haben die sich dann zusammengerauft und ein erfolgreiches Team gebildet. Spannende Geschichte nachzulesen oder in dem Buch von James Donovan. Alle wichtigen Infos zum Buch Apollo 11 finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de/auslese oder hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
Apollo 11. Der Wettlauf zum Mond und der Erfolg einer fast unmöglichen Mission. Von James Donovan. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Heiner Kober. Erschienen bei Deutsche Verlagsanstalt. 544 Seiten kosten 28 Euro.
Das nächste Buch, über das wir sprechen wollen, stammt aus der Feder des britischen Psychologen Richard Wiseman, der bislang nicht als Raumfahrtexperte von sich reden gemacht hat, sondern als Autor von Ratgebern, die sich gut verkaufen, weil sie verraten, wie man sein Leben besser auf die Reihe bekommt. Anlässlich des 50. Jahrestags der ersten Mondlandung hat sich Richard Wiseman gefragt, was können Normalsterbliche lernen von den Erfahrungen des Apollo-Projektes? Was war das Geheimnis des Erfolgs dieser fast unmöglichen Mission? Rausgekommen ist das Buch Sprung auf den Mond, wie wir Unerreichbares schaffen können. Dagmar Röhrlich, erzählen Sie doch mal, was der Leser da geboten bekommt.
Also Richard Wiseman ist wahrscheinlich, jedenfalls schreibt er das in seinem Buch, der Erste, der das Ganze einmal von psychologischer Seite angegangen ist. Technische Berater, technische Werke gibt es reichlich, aber die Analysen von der Psychologie ist anscheinend nicht gemacht worden. Was waren das also für Menschen, die damals dieses Unmögliche möglich gemacht haben? Was trieb sie an? Wie haben sie ihr Leben dann ganz darauf ausgerichtet? Wie klappte das? Also auch Richard Wiseman hat dann Archive konsultiert, Interviews geführt mit Astronauten, mit Technikern, mit Ingenieuren, den Männern im Kontrollraum. Viele von ihnen, hat er dann festgestellt, kamen aus bescheidenen Verhältnissen, waren oft die Ersten, die aufs College gingen und haben von Anfang an gelernt, wir müssen kämpfen, wir müssen uns für eine Sache begeistern, nur dann können wir uns durchsetzen und weiterkommen. Und diese Begeisterungsfähigkeit, dieses Kämpfen lernen, das sollte dann in diesem Projekt ganz wichtig sein, denn es war ja einfach nichts, was man so einfach machen konnte, sondern es war wirklich das Unmögliche zu realisieren. Und diese Leute waren auch sehr kreativ, gingen ungewöhnliche Wege, dachten auch einmal anders, wie beispielsweise John Howard, der letztendlich Wernher von Braun überzeugen musste, dass seine Idee, wie man zum Mond kommen sollte, die beste ist. Wernher von Braun hatte gedacht, okay, dann bauen wir halt eine Riesenrakete, die startet hier, landet auf dem Mond, so wie in Science-Fiction-Serien, dreht dann um und kommt wieder zurück. Aber wie soll das gehen? Das wäre ja technisch und physikalisch unmöglich gewesen. Und dann gab es noch den zweiten Plan, bauen dann das Ganze im Erdorbit zusammen, da bauen wir dann eine Fabrik und die macht dann alles Mögliche. Auch das wäre de facto ziemlich unrealistisch gewesen. Und John Howard hat diese Idee aufgenommen einer Mondlandefähre.
Anders als von Braun hatten diese jungen Ingenieure nicht einen Weltkrieg lang damit zugebracht, Raketenwaffen zu bauen. Sie hatten keine Vorliebe für riesige Raketen entwickelt, die auf direktem Weg von A nach B flogen. Sie waren auch für andere Ansätze offen. Und nachdem sie eine Reihe von Optionen ausgewertet hatten, fassten sie einen ganz anderen Plan. Howard wollte ein Raumfahrzeug aus zwei Teilen bauen. Im ersten sollten die Astronauten mit ihrer Ausrüstung und ihrem Treibstoff untergebracht sein. Der zweite Teil sollte eine kleinere Mondlandefähre sein, deren Aufgabe darin bestand, die Astronauten zur Oberfläche und wieder zurück zu befördern.
Ja, was wir dann gelernt haben in dem Buch ist beispielsweise, dass dieses Team weiterkommen konnte, weil es beispielsweise Schutzpessimismus entwickelt hat. Man wusste, wie groß und gefährlich diese Aufgabe war. Dann hat man sich hingesetzt und Simulationen durchgearbeitet, überlegt, was kann hier alles schiefgehen. Und dann haben die Leute sich hingesetzt und Listen geschrieben, damit sie im Ernstfall nicht jetzt erstmal nachschauen müssen, ja, 12.02, was heißt das denn? Steve Bales war derjenige, der halt bei dieser Mission, als Apollo 11 dann so weit war, dass gelandet werden sollte, dass der das Go geben musste. Und es waren Fehlermeldungen, 12.02. Und er konnte dann nachschauen, aha, da ist irgendwas mit dem Computer nicht in Ordnung, aber nichts Wichtiges, die können weitermachen. Und so konnte er Neil Armstrong sagen, Go. Und das sind alles so Dinge, die man erfährt und wo dann der Psychologe auch uns den Rat gibt, wie wir damit in unserem eigenen Leben weiterkommen. Das Schutz Pessimismus beispielsweise eine gute Sache sein kann, um ja zu schauen, was kann alles schiefgehen, wie kann ich mit Unvorhersehbaren bei großen Plänen fertig werden, was muss ich machen. Und er sagt einfach, die Leute haben es geschafft, weil sie es unbedingt schaffen wollten. Diese Leidenschaft ist ganz wichtig, wenn man große Vorhaben angeht, dass man wirklich dafür brennt, es zu schaffen. Es gibt auch immer psychologische Tests und kleine Spielchen in jedem Kapitel. Da kann ich dann sagen, wer es mag, mich persönlich, reißt das jetzt nicht so hin. Aber ich habe dieses Buch auch wahnsinnig gerne gelesen, auch in einem durch und war begeistert.
Ich war begeistert, dass Richard Wiseman doch wirklich sehr tief einsteigt in die Geschichte der Mondlandung. Also er nimmt die historischen Ereignisse nicht nur als Alibi-Aufhänger, um eines von vielen Psychologiebüchern zu schreiben, wo man Dinge liest, die man schon dreimal woanders gelesen hat, sondern er befasst sich wirklich intensiv mit den Erfolgsrezepten, die letztlich da im Kontrollzentrum und an Bord der Raumkapsel dazu geführt haben, dass diese Mission gelingen konnte. Und Richard Wiseman identifiziert dann sozusagen 8 Schlüsselkompetenzen, die er in den 8 Kapiteln des Buchs dann auch durcharbeitet. Ich fand das sehr plastisch und letztlich kann man doch allerhand praktischen Nutzen auch draus ziehen, weil man Tipps bekommt, wie man selber möglicherweise auch in seinem eigenen Leben unerreichbar für unerreichbar gehaltene Ziele dann doch erreichen kann. Aus meiner Sicht eine sehr gelungene Mischung aus Backstage-Geschichten zur Mondlandung vor 50 Jahren und ganz praktischen Tipps zur persönlichen Lebensführung. Ein Buch, das seine Leser inspiriert, war mein Gefühl. Ging es Ihnen auch so, Herr Lange?
Zunächst nicht. Ich bin da sehr skeptisch rangegangen. Man kann einfach nicht eine Mondlandung, ein großes Weltereignis mit einem privaten Leben, jedenfalls nicht mit meinem, vergleichen. Also das ist doch alles, habe ich mir gedacht, läuft in ganz anderen Bahnen ab. Ich habe mich dann aber auf das Buch eingelassen. Erstmal hat mich begeistert, dass der Psychologe tatsächlich ein Raumfahrtfan ist und tatsächlich es mit der Raumfahrt genau nimmt. Er hat genau recherchiert. Das ist keiner, der nur Alibi-Geschichtchen aus der Mondlandung zieht und dann seine Lehren verbreiten will, sondern er hat wirklich die Mondlandung analysiert und kommt dazu sehr interessanten Schlüssen. Also er hat mich im Laufe der Lektüre nach und nach überzeugt, wo ich noch nicht ganz überzeugt bin, dass es allein die Psychologie ist, die das möglich gemacht hat. Er behauptet es zwar so nicht, aber es kommt so ein bisschen durch, weil er halt sich sehr auf die Psychologie fokussiert. Ich denke, mindestens so wichtig war die gesellschaftliche Entwicklung in den 60er Jahren. Die war genauso notwendig und einzigartig, sonst wäre es nicht zur Mondlandung gekommen.
Alles Wichtige zum Buch Sprung auf den Mond von Richard Wiseman hier nochmal in Kürze.
Sprung auf den Mond, wie wir Unerreichbares schaffen können, von Richard Wiseman. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Jürgen Neubauer. Erschienen im S. Fischer Verlag. 224 Seiten kosten 18 Euro.
Schauen wir uns, bevor wir auf andere Bücher zur Mondlandung zu sprechen kommen, die beiden eben vorgestellten noch mal einen Tick genauer an. Mir ist bei beiden die Schilderung der Mission Apollo 8 im Gedächtnis geblieben, eine Vorläufermission, deren Crew zwar schon zum Mond fliegen durfte, dort aber nicht landen. Die Apollo 8 Crew hat an Weihnachten 1968 aus der Schöpfungsgeschichte vorgelesen und circa 1 Milliarde Menschen weltweit haben zugehört dieser Botschaft aus dem Mondorbit. Die Crew von Apollo 8 hat auch ein weltberühmtes Foto geschossen von der aufgehenden Erdkugel über dem staubigen Mond. Was viele nicht wissen, der Commander Bormann, sein Name, wurde von der Schwerelosigkeit gleich zu Beginn weltraumkrank und die ganze Kapsel war binnen kürzester Zeit voller Kotz- und Kotbröckchen. Und um die Sauerei in Grenzen zu halten, versuchten die Astronauten dann diese schwebenden Klümpchen mit Papiertüchern irgendwie wieder einzufangen. Endete aber nichts dran, dass es bis zum Schluss dieser Mission in der ganzen Kapsel eben ordentlich gestunken hat. Diese Spannung, dieser Widerspruch zwischen dem unendlich Erhabenen und dem ganz Profanen, das fand ich ehrlich gesagt irrsinnig faszinierend. Ist das die Stärke dieser beiden Bücher, dieser beiden Autoren, solche Diskrepanzen rauszuarbeiten und greifbar zu machen?
Ja, das fand ich auf jeden Fall. Also auch, ich habe jetzt gelernt, in so einer Kapsel, es muss fürchterlich stinken. Der Duft des Alls ist nichts, was ich erleben möchte. Einfach weil beispielsweise in dem Wasser, das dann dort getrunken werden muss, viel Wasserstoffbläschen sind. Und das führt natürlich zu einer entsprechenden Gasentwicklung. Also so habe ich mir die Raumfahrt dann nicht vorgestellt. Und ja, es ist diese Realität, die da auf unsere Bilder trifft. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass einfach auch dann die politische Realität immer wieder reinkommt. Gerade wenn, wie Apollo 8, das war ja ein schreckliches Jahr, da gab es dann die Ermordung von Robert Kennedy, es gab die Ermordung von Martin Luther King, Entschuldigung, die damals die Welt wirklich schockiert hat. Und das war wenigstens etwas Positives. Und das wird alles deutlich in diesem Buch. Also es ist die Realität Weltraum-Glamour zu Weltraum-Realität und dann noch diese Spanne zwischen diesem Glamour und dann, was das eigentlich, wie es auf der Erde war, wie es gesellschaftlich ging und was das für die Leute bedeutet hat in diesem Moment. Das finde ich ungeheuer spannend. Es wird wieder eine Zeit lebendig.
Und es ist so, dass auch die Astronauten irgendwie pathetisch drauf sind. Die suchen immer nach großen Worten, die suchen nach großen Symbolen. Und dann wenn sie gerade dabei sind und sich da Gedanken machen und jetzt ganz groß was machen wollen, da kommen ihnen dieser Alltag, ob das nun Bröckchen von Erbrochenen oder einfach nur Gestank ist, die kommen ihnen dann in den Weg und die reißen diese Geschichte einfach aus diesen enormen pathetischen Höhen heraus. Und das lässt sich in beiden Büchern eigentlich sehr schön lesen und darüber schmunzeln.
Ein schönes Beispiel ist ja der erste kurze Flug ins Weltall von Alan Shepard, ja, der US-Amerikaner, der also 3 Wochen nach Juri Gagarin dann quasi die Ehre der Amerikaner retten soll. Der pinkelt sich auf der Startrampe in die Hose, weil er dort zu lange warten musste. Nicht, weil er Angst hatte, sondern weil man damals noch gar nicht dran gedacht hatte, Urinauffangbehälter einzubauen. Und von Shepard ist auch überliefert, dass er dann irgendwann, als er ganz oben ist, den live zugeschalteten Fernsehzuschauern erklärt, wie toll die Aussicht ist. In Wirklichkeit konnte er gar nicht sehen, weil er vergessen hat, einen Filter vom Periskop zu nehmen, den er vorher drauf gemacht
hat. Aber er wollte es unbedingt erzählen. Da hat er sich vorher wahrscheinlich schon so gut vorgestellt.
Würden Sie beide denn nach dem, was Sie jetzt gelesen haben und wissen über die tatsächliche Mission zum Mond, sich vorstellen können, da mal hinzufliegen?
Nein.
Also unter
das stinkt mir zu sehr.
Unter den Bedingungen, die damals herrschten, da braucht es vielleicht auch schon einen besonderen Menschenschlag. Die waren jetzt oben und ist auch gut so. Aber der Weltraum hat natürlich für mich immer noch eine Faszination, das muss ich sagen.
Ja, aber ich muss sagen, dass heute die Probleme auf der Welt so viel größer sind. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt John F. Kennedy wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, komm, lass uns mal in den nächsten 50 Jahren, in 10 Jahren kriegen wir das nicht geschafft, die großen Weltprobleme lösen. Das ist jetzt die viel größere Aufgabe.
Das geht auch nicht in 50 Jahren.
Aber das Erstaunliche ist ja, dass die Fernsehbilder von damals ja wahrscheinlich auch Tausende oder Millionen inspiriert haben, in die Fußstapfen dieser Ingenieure und Techniker zu treten und deswegen ein riesiges Innovationspotenzial losgetreten haben.
Also mich hat es ganz stark beeinflusst. Ich stand damals dazwischen, werde ich Raumfahrer. Das ist dran gescheitert, weil ich nicht Pilotin hätte werden sollen. Das
Sie haben es noch live im Fernsehen verfolgen
können. Genau, ich saß
live
dabei
im Fernsehen verfolgen können
und habe es geschaut.
Und wir sind Wissenschaftsjournalisten
geworden.
Vielleicht hat es eine Rolle gespielt, vielleicht nicht direkt, aber allein diese Zeit der 70er, 80er Jahre, da erfährt man dann auch das Alter von uns raus, sind wir geprägt durch diese Zeit, dass man was Neues rausfinden will und dass das spannend ist.
Ja, Heinz Haber hat beispielsweise damals auch begonnen, seine Sachbücher zu schreiben und das hat für mich den Beruf dann festgezogen.
Ich habe mir das Ganze angelesen. Ich bin erst nach der Mondlandung geboren worden, habe dann in Was ist was Büchern aber die ganze Technik mir reingezogen. Fand das irrsinnig faszinierend. Abschließend gefragt, welchen der 3 ersten Mondfahrer, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, über die wir in diesen beiden Büchern allerhand erfahren, über ihre charakterlichen Festigkeiten und Schwierigkeiten, welchen der 3 haben Sie denn am meisten ins Herz geschlossen?
Ja, bei mir natürlich der Erste, der auf den Mond getreten ist, Neil Armstrong. Er war einfach eine coole Socke. Er konnte wahrscheinlich, das wird aus mehreren Beispielen deutlich, nicht besonders gut reden. Er sagte meistens erst lange und dann kam ein Satz, wo sich die Leute schon nicht mehr an die Frage erinnerten. Also er war kein Star für die Öffentlichkeit. Vielleicht heute gar nicht mehr in Zeiten von Alexander Gerst denkbar, dass so einer auf den Mond fliegt. Damals war es möglich.
Aber
das war gut.
Er war eiskalt und hat, wenn es brenzlig wurde, immer das Richtige gemacht.
Er blieb immer cool und hat genau das gemacht, was nötig war, aber auch nicht mehr.
Mich wäre es jetzt der Herr Collins gewesen, weil der wirklich eine sehr undankbare Rolle hatte. Er musste da oben immer um den Mond rumfliegen. Und er hatte so eine Riesenverantwortung, die nachher wieder alle einzufangen. Ja, ich habe ihn ins Herz geschlossen, weil es so eine schreckliche Rolle wäre.
Collins war auch der Navigator, der ja mit Periskop und Sternenpeilung wie die alten Segelkapitäne letztlich die Kapsel auf Kurs halten musste. Also eine sehr spannende Aufgabe, finde ich auch, wäre auch mein Favorit Collins, der Mann im Hintergrund, der aber sehr wichtig war. Vielen Dank. Lassen wir es damit bewenden mit den beiden Büchern Apollo 11 von James Donovan und dem Sprung auf den Mond von Richard Wiseman. Beide Bücher aus unserer Sicht, ich glaube, das ist klar geworden, uneingeschränkt empfehlenswert. Aber es gibt noch andere lesenswerte Bücher zum Mondlandungsjubiläum, von dem wir noch ein paar schnell vorstellen wollen. Ich mache mal den Anfang mit einem Buch des Wissenschaftsjournalisten Thorsten Dambeck, das mir prima gefallen hat. Das heißt Das Apollo-Projekt, die ganze Geschichte mit Originalaufnahmen der NASA. Bilder, das klang schon an bei Ihnen, Michael Lange, waren in den bisher besprochenen Büchern ja leider Mangelware. Bei Richard Wiseman gibt es gar keine. Bei James Donovan nur kleinformatig im Mittelteil, die aber wesentliche Fragen offen lassen. Also zum Beispiel, wie war diese Saturn-Rakete aufgebaut? Aus welchen Komponenten bestand das Raumschiff und die Mondlandefähre? Ein Bild sagt in solchen Fällen oft mehr als 1000 Worte. Und was Thorsten Dambecks Buch, erschienen im Kosmos Verlag, auszeichnet, ist eben eine sehr clevere Kombination aus gut recherchierten Texten und Großformat. NASA-Originalfotos und Grafiken, die Laien wie Raumfahrtfans gleichermaßen begeistern dürften. Also die technischen Herausforderungen auf dem Weg in die Erdumlaufbahn und dann zum Mond, die schildert Thorsten Dambeck ebenso anschaulich wie die Erfolge und Rückschläge beim Wettlauf ins All. Er liefert viele wissenswerte Details, überfrachtet den Leser aber nicht mit Informationen und abgerundet wird das grafisch sehr hochwertig gestaltete Buch durch Kapitel zur Entstehung und Geologie des Mondes sowie zu Plänen für künftige Mondmissionen. Also wer anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ersten Mondlandung nur ein einziges Buch lesen will, der erfährt in diesem sehr schön gemachten Buch definitiv auch alles, was er über das Apollo-Projekt wissen muss. Das Apollo-Projekt von Thorsten Dambeck ist im Kosmos Verlag erschienen, 159 Seiten mit vielen großformatigen Bildern, kosten 19,99 Euro. Michael Lange, Sie haben noch einen Klassiker zur Mondlandung sich nochmal vorgenommen. Erzählen Sie mal.
Ich lege noch einen drauf, noch ein dickeres Buch, noch tollere Bilder. Es ist wirklich ein Buch der Superlative, das wichtigste Ereignis des letzten Jahrhunderts, beschrieben von einem der bekanntesten Schriftsteller dieser Zeit, Norman Mailer. Und Norman Mailer geht es nicht, wie in vielen der Bücher, die wir bisher besprochen haben, um Details, sondern es geht ihm um Eindrücke. Und er zeichnet einfach Bilder, die ihm in den Sinn kommen, Metaphern. Das kann schon mal ganz schön daneben gehen. Ob die jetzt gut sind, seine Metaphern, das mag der einzelne Leser entscheiden. Ich nehme mal ein Beispiel. Er beschreibt die in der Ferne schimmernde Saturn V-Rakete als ein, Zitat, Madonnenbild aus weißem Stein, das in den Bergen dem müden Wanderer im Abenddämmern entgegenwinkt. Also hier ist ein Literat am Werke, der also wirklich, aber auch die Charaktereigenschaften der einzelnen Astronauten und sowas einfach mit großen Worten beschreibt, und ergänzt wird das Ganze durch wirklich wunderbare Bilder in so einem dicken, großen Buch. Sorgsam getextete Bildunterschriften, also das macht die Mondlandung und Apollo 11 wieder lebendig. Also dieses Buch als Gesamtkunstwerk kann ich empfehlen. Moonfire ist der Titel. Norman Mailer, der Autor. Eine Neuauflage im Taschenverlag. 348 Seiten für nur 40 Euro. In diesem Fall muss man wirklich sagen, nur für so ein tolles Buch.
Dagmar Röhlich, Sie haben noch eine Biografie des Mondes in petto. Schießen Sie los.
Ja, genau. Der Astrophysiker Ben Moore hat also die Gelegenheit wahrgenommen, über den Mond nachzudenken, über die Geologie, die Geschichte seiner Forschung und die Mythen, die sich um ihn ranken. Und hat da sozusagen ein Flechtwerk geschaffen, wo die einzelnen Bereiche ineinander übergreifen. Die Erforschung des Mondes, sie beginnt in der Altsteinzeit, als in der Dordogne und im Geißenklösterle Leute in irgendwelche Knochen den Mondzyklus eingeritzt haben. Und es geht dann halt bis zur modernen Forschung des Mondes. Er beschreibt, wie die Apollo-Mission war, beschreibt aber auch, was wir daraus gelernt haben. Und es ist also ein Buch, das in dem alles ineinander greift und das ein wunderbares Gesamtbild liefert.
Weiß ich den Titel nochmal schnell?
Ja, Ben Moore, Mond, eine Biografie, aus dem Englischen übersetzt von Katharina Blanzia, erschien bei Kain und Aber, 320 Seiten für 24 Euro.
Vielen Dank fürs Mitlesen und Bücher vorstellen. Dagmar Röhlich und Michael Lange hier im Studio. Die nächste Auslese gibt es am 13. Oktober, dann von der Frankfurter Buchmesse. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Sternzeit, 7. Juli. Apollo-Mond am Himmel. Heute Abend steht die zu rund einem Drittel beleuchtete Mondsichel am Abendhimmel. Sie leuchtet im Grenzgebiet der Sternbilder Löwe und Jungfrau. Nur etwas links unterhalb der heutigen Position und ziemlich genau in der gleichen Phase stand der Mond in der Nacht zum 21. Juli 1969. Der Mond sieht heute Abend also genauso aus, wie er in der Nacht der historischen Landung von Apollo 11 am Himmel gestanden hat. Tatsächlich sind Neil Armstrong und Buzz Aldrin nicht bei Vollmond über die staubige Oberfläche gestapft. Das Mare Tranquillitatis, das Meer der Ruhe, in dem die ersten Menschen ihre Spuren hinterlassen haben, befindet sich heute Abend in der oberen Hälfte der Sichel, genau an der Lichtschattengrenze. Alle 6 Apollo-Landungen sind bei recht niedrig am Mondhimmel stehender Sonne erfolgt. Unser Stern stand nur 10 bis 15 Grad über dem Horizont. Der Grund dafür war, dass dann Gesteinsbrocken, Berge und Kraterwände auffällige Schatten werfen. Bei tiefstehender Sonne ist die Orientierung im Mondgelände viel einfacher als bei Vollmond, wenn die hochstehende Sonne alles in gleißendes Licht taucht. Dann gibt es praktisch keine Schatten und die meisten Oberflächendetails sind kaum zu erkennen. Zudem sind die Landefähren stets so geflogen, dass die Sonne im Rücken war und die Besatzung nicht vom Gegenlicht geblendet werden konnte. Daher waren Apollo-Missionen nie bei Vollmond vor Ort, sondern stets nur in der Sichelphase oder kurz nach zunehmendem Halbmond.